Evangelisch-Freikirchliche Gemeinde München-Perlach. Sie hören die Predigt vom 18. April von Ruth Möller. Die Predigt dauert etwa 30 Minuten.
Auch von mir, auch allen dort am Bildschirm und euch hier im Gottesdienstraum. Es ist schön, wieder bei euch zu sein. Ich komme gerne zu euch und ja, ich habe mich gefreut auf heute. Auch wenn die persönlichen Kontakte natürlich eher ein bisschen eingeschränkt sind, aber trotzdem, ich fühle mich immer sehr wohl bei euch. Heute werde ich über Israel und über die Juden sprechen. Und ich glaube, ihr wisst, dass ich für den Philippusdienst arbeite. Das ist ein Israeldienst, der für Versöhnung in Israel eintritt. Und deshalb, weil ich jetzt ja schon mal darüber spreche, will ich es nicht versäumen. Ich habe den Rundbrief mitgebracht, der liegt hinten aus. Und ich habe hier so eine kleine Gebetskarte für Israel, die könnt ihr euch auch gerne mitnehmen, einfach so als Erinnerung und für Israel zu beten. Und euch am Bildschirm kann ich sagen, wenn ihr auf unsere Webseite geht von Philippusdienst, da ist der Rundbrief, der aktuelle Rundbrief sogar, auch zu lesen. Und wenn ihr Interesse habt, würde ich mich natürlich auch freuen, wenn ihr den Newsletter, den Rundbrief abonniert. Das könnt ihr auch über die Webseite tun. Ich habe in den letzten Wochen den Petrusbrief, den ersten Petrusbrief, ganz oft gelesen. Und seit ich jetzt ja nun mit diesem Thema Israel zu tun habe, über den Philippusdienst, lese ich auch ganz viel über Israel, über die Juden, über die Geschichte und über uns Christen und wie hängt das eigentlich zusammen. Und ich entdecke unheimlich viel Neues. Es ist wie so eine Schatzsuche, die ich so im letzten Dreivierteljahr so durchmache und wo so eine Perle nach dem anderen auftaucht. Und so ist mir das auch mit dem ersten Petrusbrief in den letzten zwei Wochen gegangen, dass ich einfach einen anderen Blick dafür bekommen habe, was dann noch alles drin steckt. Also jetzt nicht, dass das alles falsch war, was ich jetzt vorher schon verstanden habe, aber einfach noch mehr zu erkennen und noch eine tiefere Bedeutung zu sehen. Und ich finde, das ist so das Wunderbare an dem Wort Gottes, dass man immer was Neues entdeckt. Also es ist nicht so, als hätte ich diesen Brief zum ersten Mal gelesen. Und ich bin da immer so erstaunt und so dankbar, dass so dieser Weg mit Gott, dass das immer tiefer hineingeht, immer mehr von Gott offenbart und dass wir ihn immer besser kennenlernen können. Und ich hoffe, dass ich euch heute einfach ein Stück teilhaben lassen kann an dem, was mir in der letzten Woche so wichtig und so neu deutlich geworden ist. Und es ist übrigens nicht so der typische Text über eine Israel-Predigt, aber ja, ich hoffe, ich kann euch trotzdem damit hineinnehmen. Ich lese aus 1. Petrus 1, die Verse 1 bis 6. Petrus, Apostel Jesu Christi, an die auserwählten Fremdlinge, die in der Zerstreuung leben, in Pontus, Galatien, Kappadokien, der Provinz Asia und Bithynien. Nach der Vorsehung Gottes des Vaters, durch die Heiligung des Geistes zum Gehorsam und zur Besprengung mit dem Blut Jesu Christi, Gott gebe euch viel Gnade und Frieden. Gelobt sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns nach seiner großen Barmherzigkeit wiedergeboren hat zu einer lebendigen Hoffnung durch die Auferstehung Jesu Christi von den Toten, zu einem unvergänglichen und unbefleckten und unverwelklichen Erbe, das aufbewahrt wird im Himmel für euch, die ihr aus Gottes Macht durch den Glauben bewahrt werdet zur Seligkeit, die bereitet ist, dass sie offenbart werde zur letzten Zeit. Dann werdet ihr euch freuen, die ihr jetzt eine kleine Zeit, wenn es sein soll, traurig seid in mancherlei Anfechtung. Petrus stellt sich hier vor als Apostel Jesu Christi und er schreibt einen Rundbrief. Und da stellt sich ja natürlich gleich die Frage, wer sind denn die Empfänger eigentlich? Wer sind die Leute? An wen meint er eigentlich? Denn auch das ist ja wichtig zu verstehen, warum er gewisse Aussagen macht und was er überhaupt meint. Es ist klar, das sind Gemeinden in der Türkei. Und er sagt Fremdlinge. Also offensichtlich sind es Menschen, die ihre Heimat verlassen mussten, die also nicht zu Hause leben, sondern Flüchtlinge oder einfach Leute, die irgendwie emigriert sind in ein anderes Land und sich dort eine neue Existenz aufbauen. Petrus selber ist nicht mehr in Jerusalem zu diesem Zeitpunkt, sondern er schreibt später in diesem Brief Grüße aus Babylon. Und er benutzt so dieses Wort Babylon vermutlich, um zu sagen, er ist in Rom. Und das ist wie so eine Metapher. Er sagt, ja, ich bin in Babylon. So wie mein Volk in Exil in Babylon war, sind wir auch im Exil. Wir sind gerade nicht zu Hause. Wir sind noch nicht da, wo wir sind. Wir sind noch im Exil in Babylon, da, wo wir eigentlich nicht hingehören, in einer fremden Welt. Deshalb sind wir Fremdlinge. Und Petrus, der ja ein Apostel der Juden war und Judengemeinden gegründet und geleitet hat, schreibt höchstwahrscheinlich hier an Judengemeinden. Also wahrscheinlich sind die Gemeinden gemischt aus Judenchristen und aus Heidenchristen. Aber wir wissen, dass Petrus und Paulus sich die Arbeit aufgeteilt haben. Und es ist auch so, wie er argumentiert in diesem Brief, welche Beispiele er benutzt, wie er aus dem Alten Testament zitiert, so, dass er eigentlich voraussetzt, dass die Leute wissen, wovon er spricht. Und wir müssen davon ausgehen, dass er hauptsächlich erstmal Juden adressiert, die an Jesus glauben. Und das finde ich ziemlich interessant, denn ich habe den Brief eigentlich immer so gelesen, also überhaupt, das ist so ein Prozess, den ich gerade durchmache. Also ich habe immer so, okay, die Bibel, das sind die Christen und Paulus war ein Christ und Petrus war ein Christ und Jesus war auch irgendwie ein Christ. Und ich habe gemerkt, hey, das stimmt überhaupt nicht. Also Jesus schon mal gar nicht, das waren durch und durch Jude. Und er ist für die Juden gekommen zuallererst. Petrus, Paulus, das waren Juden durch und durch. Und die haben bis zum Schluss ihres Lebens alle jüdischen Gesetze und Rituale respektiert und akzeptiert und gehalten. Auch wenn sie verstanden haben, dass sie nun eine neue Bedeutung für ihr Leben bekommen haben. Aber das waren Juden. Und Petrus schreibt hier auch an die Juden. Im zweiten Kapitel in diesem Petrusbrief steht diese wunderbare Aussage. Ihr aber seid ein auserwähltes Geschlecht, ein königliches Priestertum, ein heiliges Volk, ein Volk zum Eigentum, das ihr verkündigen sollt, die Wohltaten dessen, der euch berufen hat, aus der Finsternis in sein wunderbares Licht. Ihr einst nicht sein Volk wart, nun aber sein Volk seid, einst nicht in Gnaden wart, nun aber in Gnaden seid. Okay, da denken wir sofort, ja, das sind ja wir, ne? Wir waren ja einst nicht sein Volk und sind jetzt sein Volk. Wir sind berufen, wir denken ja sofort so an uns Christen, Heidenchristen, sage ich jetzt mal, oder nicht-jüdische Christen. Aber Petrus, bin ich mir ziemlich sicher, hat nicht uns im Blick gehabt, auch, wir gehören auch dazu, natürlich ist es auch für uns gemeint, sondern er spricht hier von dem jüdischen Volk. Und wenn er aus Hosea 2 zitiert, dann, und wir in diesen Brief von dem Propheten Hosea gehen, da merken wir, dass Hosea tatsächlich auch exakt vom Volk Israel spricht, als ein Nichtvolk, das ein Volk wird, als ein Volk, das verloren gegangen war. Er benutzt, Hosea hat diese berühmte Metapher vom Volk Israel als der Prostituierten, als der Hure, die Gott abtrünnig wird, die sich an anderen Männern hängt. Und Hosea prophezeit, dass eines Tages das Volk Israel zu Gott zurückkehren wird. Und wenn Petrus hier schreibt, ihr seid ein auserwähltes Geschlecht und es zu seinen jüdischen Brüdern und Geschwistern schreibt, dann sieht er diese Prophezeiung von Hosea erfüllt. Jetzt endlich ist das Volk Israel da, wo es sein sollte. Jetzt endlich durch Jesus kann das Volk die Bestimmung leben, die es leben soll. Wisst ihr, Petrus erlebte ja, wie die Menschen, also er erlebte ja die Erweckung in seinem Volk, anders als wir heute diesen Blick darauf haben. Zu Pfingsten sind 5000 Menschen gläubig geworden. Das waren Juden, die an den Glauben von Jesus Christus kamen. Und er hat Judengemeinden gegründet und die haben den Heiligen Geist bekommen und plötzlich hat alles für Petrus Sinn gemacht. Auch das Alte Testament hat für ihn Sinn gemacht. Er hat gesehen, hey, das schreibt er auch in diesem Brief, das, wovon die Propheten gesprochen haben, jetzt ist es wahr. Für uns haben sie das prophezeit. Und dann ist aber ja noch was Neues passiert, nämlich die Heiden begannen auch an Jesus zu glauben. Das war erstmal völlig überraschend. Es war jetzt nicht das, was die so wirklich erwartet hatten. Aber mehr und mehr Heiden kamen auch zur Überzeugung, dass Jesus wirklich der Messias ist. Dass Jesus der König der Juden, der König der ganzen Welt ist und ihr Messias, ihr Retter ist. Und das Erste, was ja in diesen jüdischen Gemeinden, die Jesus nachgefolgt sind, passiert ist, ist ja, dass sie geglaubt haben, okay, wenn die Heiden jetzt zum Glauben an Jesus kommen, dann müssen sie Juden werden. Und vermutlich ist das auch in diesem israelischen Kontext so passiert, dass sie praktisch konvertiert sind zum Judentum. Und mehr Heiden sind aber zum Glauben gekommen. Und Paulus war der Erste, der das so richtig begriffen hat, hey, Moment, das muss nicht sein. Das muss nicht sein. Die Heiden müssen keine Juden werden, um Jesus nachzufolgen. Sie können in ihrem Kontext, in ihrer Kultur bleiben. Sie müssen jetzt nicht die ganze Tora halten bis auf den letzten, denn Paulus hat kapiert, auch wenn den Juden die Tora gegeben ist und auch wenn die immer noch gültig ist, ist es nicht der Mittel und nicht der Zweck, und heilig oder gerecht zu werden. Die Tora und die Gesetze, das gehört den Juden, aber die Heiden haben einen anderen Weg. Es ist die Gnade, die uns gerecht macht, und auch die Gnade, die die Juden gerecht macht. Und deshalb war es für Paulus auch relativ einfach, wenn er sich in heidnischem Kontext bewegt hat, auch den Heiden ein Heide zu sein und den Griechen ein Grieche zu sein und den Juden ein Jude zu sein, weil er wusste, das ist zweitrangig. Jesus Christus ist unsere Rettung. Er ist für uns gestorben. Durch Jesus ist niemand mehr unrein oder unheilig. Und Paulus, er schreibt hier so oft von einem Geheimnis, ne? Dieses Geheimnis, das offenbart ist. Und ich glaube, das ist wirklich so etwas, was er erkannt hat. Es ist ein Geheimnis, dass die Heiden durch Jesus Christus jetzt Anteil bekommen an den Verheißungen, die Gott dem Volk Israel gemacht hat. Dass sie mit hineingenommen worden sind, eingepfropft worden sind in diese Wurzel und trotzdem nicht in das Judentum konvertieren müssen, sondern dass es jetzt eine viel breitere Spur gibt, dass durch Jesus es eine viel breitere Möglichkeit gibt, in die Welt hinauszustrahlen, die Welt zu erreichen und die Welt zu retten. Dass wir sozusagen zweispurig fahren. Wir haben die Juden, die an Jesus glauben, und wir haben die Nichtjuden, die an Jesus glauben. Und ich habe mir echt immer so vorgestellt, eines Tages, da werden alle Juden mal Christen werden. Ne? Das ist ja das, worauf wir warten. Denn das Schwierige an der Sache ist ja, immer mehr und mehr Nichtjuden sind zum Glauben an Jesus gekommen. Aber immer weniger Juden haben angefangen, an Jesus zu glauben. Und das sind ganz wenige geworden. Und dann sind die Heidenchristen, die nichtjüdischen Christen, stark geworden. Und die haben übrigens in der Kirchengeschichte nicht die Weisheit besessen, die Paulus gehabt hat. Während Paulus gesagt hat, die Nichtjuden müssen nicht jüdisch werden, haben später die Kirchen gesagt, wenn sich ein Jude tatsächlich bekehrt zu Jesus, muss er Christ werden. Er muss sein Judentum aufgeben. Er darf nicht mehr den Schabbat feiern. Er darf sich nicht mehr an die jüdischen Gebräuche halten. Er muss sich taufen lassen, muss unsere Feiertage feiern. Und das ist eine ganz tiefe, bittere Wurzel, die Antisemitismus hervorgebracht hat. Und von Augustinus bis Luther und bis heute haben wir so eine Vorstellung davon, dass eigentlich die Kirche das Volk Israel abgelöst hat. Und dass Gott jetzt nur noch durch die Kirche handelt. Und das war auch was, das habe ich so natürlich nie geglaubt und hätte ich auch nie gesagt. Aber ich habe festgestellt, ich habe wirklich gedacht, okay, eines Tages, wir wissen das ja, eines Tages wird der Schleier weggenommen werden und die Juden werden erkennen, wer Jesus ist. Und ich habe gedacht, okay, dann werden sie alle Christen. Und das ist eine Form von Ersatztheologie. Das ist genau umgekehrt. Ich habe plötzlich verstanden, hey Jesus, das stimmt so nicht. Es ist umgekehrt. Ich bin auf geheimnisvolle Weise zu deinem Volk hervorgerufen. Also es ist so, zu Jesus zu sagen, hey, dein Volk ist mein Volk und dein Gott ist mein Gott. Das ist der Prozess, der eigentlich läuft, dass wir mit hineingenommen worden sind in die Verheißung von dem Volk Israel und dass wir durch Jesus vollwertige und gleichwertige und ja ausgerüstet sind wie die Juden, dass wir die gleichen Rechte haben, ohne dass wir Juden werden müssen. Und Petrus benutzt im zweiten Kapitel auch dieses Brief von diesem Eckstein. Er sagt im zweiten Kapitel, siehe, ich lege in Zion, er zitiert da aus Jesaja 28, siehe, ich lege in Zion einen auserwählten, kostbaren Eckstein und wer an ihn glaubt, soll nicht zustande werden. Für euch nun, die ihr glaubt, ist er kostbar. Für die aber, die nicht glauben, ist er der Stein, den die Bauleute verworfen haben. Er ist zum Eckstein geworden und ein Stein des Anstoßes und ein Fels des Ärgernisses. Sie stoßen sich an ihm, weil sie nicht an das Wort glauben, wozu sie auch bestimmt sind. Ihr aber seid das auserwählte Geschlecht. Und auch Paulus benutzt dieses Wort vom Eckstein. Und ich habe euch da mal ein Bild mitgebracht, wo ihr mal seht, was damit gemeint ist. Wir denken ja eher so an so einen Grundstein, der so gelegt wird. Aber Eckstein ist eigentlich ein Schlussstein. Und Paulus hat dieses Bild von diesem Bogen, den die Leute damals gebaut haben. Und der Schlussstein, das seht ihr, das ist der letzte Stein in der Mitte, der so ein bisschen keilförmig ist und der oben eingesetzt wird, so dass der Bogen hält und nicht mehr zusammenbricht. Und so, dass sogar, wenn man Häuser so baut oder Brücken so baut, die eine ganz große Last, dass man eine ganz große Last oben drauf legen kann. Aber der wichtigste Stein ist dieser Eckstein, der Schlussstein, der Stein in der Mitte. Der ist da ein bisschen grau und hier auch. Das ist so dieser, der letzte Stein, der dort in der Mitte ist. Und der benutzt dieses Bild für Jesus. Jesus ist der Eckstein. Er ist der Schlussstein. Und die eine Säule, das sind die Juden, die an Jesus glauben. Und die andere Säule, das sind die Nichtjuden, die an Jesus glauben. Und beide zusammen machen das Volk Gottes aus. Beide zusammen ist der Leib Christi. Und eine Säule kann nicht ohne die andere Säule sein. Und deshalb ist es mit Jesus und dass wir als Nichtjuden an Jesus glauben, so eine Vervollkommnung des Tempel Gottes gewesen. In Jesus. Jesus sagt ja, ich baue einen neuen Tempel. Und benutzt da dieses Bild von diesem Eckstein. Und es ist auch klar, dass wir nicht ohne unsere jüdischen Geschwister wirklich Leib Christi sein können, sondern dass wir sie brauchen, dass wir kraftlos sind. Und wisst ihr, ja, es ist ja über all die Jahre so gewesen, dass wir so gedacht haben, ja, wo sind denn die Juden, die an Jesus glauben? Und das war ja wirklich über die letzten 2000 Jahre kaum sichtbar, obwohl es immer welche gab. Paulus spricht hier von dem Rest, den Gott da immer bewahren wird. Und wisst ihr, was das wirklich Tolle ist, was jetzt gerade in Israel passiert? Dass mehr und mehr Juden plötzlich erkennen, dass Jesus der Messias ist. In den letzten 20 Jahren sind mehr Juden zum Glauben an ihren Messias Jesus gekommen als in den letzten 2000 Jahren. Es gibt große Gemeinden und gerade in dem letzten Jahr in Corona haben wir so tolle Berichte gehört. Es gibt dort eine Organisation, Choose for Jesus heißt die, oder One for Jesus sind beide. Da sind messianische Juden, die erzählen, wie sie plötzlich erkannt haben, dass Jesus tatsächlich ihr Messias ist. Und das sind YouTube-Videos, die sind online, die könnt ihr euch gerne anschauen. Und was passiert ist, ist, dass orthodoxe Juden durch diese Corona-Zeit total ins Fragen gekommen sind, was das denn eigentlich soll. Und die schauen sich diese Videos an und dann erhalten diese Menschen Briefe oder E-Mails, wo ein orthodoxer Rabbiner sagt, ich hab's kapiert, Jesus ist der Messias, Meine ganze Familie glaubt schon, wir leben das, super, danke. Und es ist so aus dem Nichts heraus. Jugendliche Orthodoxe, die dann schreiben an eine christliche Gemeinde, auch an, mit denen wir auch zu tun haben, die sagen, hey, wir wollen da mehr, erklärt uns das, wie ist das? Die sich dann treffen und sagen, ja, natürlich, das ist doch völlig logisch, Jesus ist der Messias, was sie vorher nicht erkannt haben. Und dann zum Glauben kommen. Und oft ist es ja leider noch so, dass sie wirklich dann von Familien verstoßen werden. Also es ist ja eher so, dass gerade orthodoxe Juden sehr gegen Missionierung von Juden sind und dort auch sehr Christen verfolgen. Und die Juden, gerade jüngere Juden, die sich aus orthodoxen Familien zu Jesus bekehren, wie im Islam praktisch enterbt werden und dass die Familien Beerdigungen feiern, weil sie ihren Sohn oder ihre Tochter verloren haben. Und trotzdem passiert es. Und trotzdem passiert das auf so eine Art und Weise, die wir überhaupt nicht erklären können. Wo wir merken, da ist der Heilige Geist am Wirken. Und das finde ich cool, das finde ich super. Also wenn man jetzt in Israel ist und ist in den Gemeinden, spürt man, dass da was Neues im Auftrag ist. Dass da was passiert, dass wir in eine neue Zeit irgendwie eintreten. Und ich möchte euch ein Bild zeigen von zwei Mitarbeitern von uns. Das ist Evan Thomas, da auf der linken Seite, und Nira Zalman. Evan Thomas ist unser Vertreter von Philippus-Dienst in Israel. Und er ist Leiter einer messianischer Jude und er ist Leiter einer messianisch-jüdischen Gemeinde in Netanya. Und Nihat ist Leiter einer palästinensischen Gemeinde in Bethlehem. Nihat ist Palästinenser, Araber. Und wenn ihr letztens mal in Israel wart, wisst ihr, dass dort ja diese Mauer gebaut wird und dass da dieser starke Konflikt ist zwischen den Palästinensern und den Israelis. Und die beiden müssten eigentlich Feinde sein. Und auf dieser weltlichen Ebene ist es auch so, dass die Palästinenser und die Israelis nicht im Frieden miteinander leben, sondern beide sich sehr argwöhnisch und feindlich betrachten. Aber die beiden leben tatsächlich diesen Leib Christi. Also das ist ein Sinnbild für dieses Bild mit diesen Säulen und dass Jesus der Schlussstein ist. Der Nihat hat erlebt, wie Israelis durch die Straßen gezogen sind und geschossen hat als Kind und seine Familie ins Land weggenommen worden, damit die Siedler dort drauf bauen können. Und er lebt aber die Freundschaft mit seinen messianisch-jüdischen Geschwistern. Und der Evan, der sieht es und erlebt auch diese Freundschaft. Und sie wollen einfach demonstrieren, dass in Jesus wirklich was Neues passieren kann. Dass jeder auch Erlösung braucht. Alle brauchen Erlösung. Die Juden brauchen Erlösung, die Palästinenser brauchen Erlösung. Und als Christen, als Jesus-Nachfolger setzen sie dort ein ganz neues Zeichen und leben das. Und beide haben auch aus ihren eigenen Reihen Anfeindungen. Und es gibt Menschen sowohl in der messianisch-jüdischen Gemeinde, die die Gemeinde verlassen, als auch in der palästinensischen Gemeinde, die Gemeinde verlassen, weil sie sagen, nee, das können, da können wir nicht mit. Und doch ist es so kraftvoll, was sie machen, wenn diese Leute, es sind jetzt nur zwei, es ist natürlich eine ganze Gruppe, es gibt ein ganzes Netzwerk von arabischen und messianisch-jüdischen Christen, die sich dort treffen und Gemeinde Christi leben, Versöhnung leben, sich gegenseitig helfen, füreinander beten, sich gegenseitig segnen. Was hat es jetzt mit uns zu tun? Warum erzähle ich euch das? Paulus sagt in Römer 11, Vers 15, denn wenn ihr Verlust, also wenn die Juden sozusagen nicht zum Glauben an Jesus kommen, wenn ihr Verlust Versöhnung für die Welt ist, was ja passiert ist, das Evangelium ist ja in die Welt, was wird dann ihre Annahme anders sein als Leben aus den Toten? Er hat das in Römer 11 noch mehr ausgeschrieben, aber das, was Paulus sagt, ist, wenn dann mal die Juden anfangen, Jesus zu erkennen, dann passiert was auf der ganzen Welt. Dann sind auch wir, Nicht-Juden, voll und ganz mit in diesen Segen hineingenommen. Wenn es im jüdischen Volk Aufbruch gibt, dann gibt es auch bei uns Aufbruch. Wenn es dort neue Kraft und neue Erweckung gibt, dann gibt es auch bei uns neue Erweckung. Wir wissen, dass wenn ein Glied leidet, leiden alle Glieder mit. Aber ihr wisst auch, wenn ein Glied, ihr habt euch ein Bein gebrochen, ihr humpelt die ganze Zeit herum, das heilt wieder, wie ihr neue Kraft habt, was Neues zu tun. Was ist, wenn dieses eine Glied, das leidet, jetzt gesund wird? Wenn es jetzt stark wird? Wenn die eine Säule jetzt plötzlich Kraft bekommt? Dann bekommen wir auch Kraft. Dann ist das, was wir bewirken, das, was wir tragen und das, was wir in die Welt hinausbringen können, größer als das, was wir bisher erlebt haben. Leben aus den Toten, sagt Paulus. Wir erleben Leben aus den Toten. Es wird neue Erweckung geben. Wir werden hier in München, ihr als Gemeinde, als Baptisten hier in Neumörlach, mit in diesen Segenstrom hineinkommen. Ihr werdet neue Kraft davon bekommen. Der Heilige Geist wird ganz neu wirken. Die Gemeinde Christus wird sich neu ausbreiten in dieser Welt. Und ja, wir fühlen uns ja selber oft auch wie Fremdlinge gerade so. Also ich meine Corona ja sowieso. Das Leben ist ja mühsam. Aber auch so geistig, na, ohne Corona kann ich jetzt nicht so behaupten, dass in Deutschland irgendwie die große Erweckung jetzt gerade wäre. Sondern man hat ja schon so als Christ so oft gehabt, oh, passiert hier eigentlich was? Wir machen Evangelisation und sowas. Und es sind so wenig Leute, die sich da ansprechen lassen. Natürlich kommen immer wieder zum Glauben. Ich habe ja 5 Jahre in China gelebt und dort war zu dieser Zeit, von 2008 bis 2014 war ich da, wirklich Erweckung. Also da hat man einen Gottesdienst gemacht und Ostergottesdienst und da sind 30 Leute zum Glauben gekommen. Einfach so aus dem Nichts, die sind nach vorne gekommen. Da sagst du Jesus und 2 bekehren sich. Und das ist was kannst du nicht machen. Das ist ein Geist, den Gott ausgießt, ein Geist der Erweckung. Und du kommst zurück nach Deutschland und machst genau das Gleiche und machst sogar eigentlich viel besser, so rein technisch und überhaupt. Und du bist froh, wenn einer kommt und sich bekehrt. Das kann man nicht machen. Es ist Gott, der das macht. Und wenn Gott gerade im Volk Israel anfängt, dann hört er bei uns nicht auf. Dann geht es bei uns auch weiter. Lebendige Hoffnung. Jesus ist nicht tot. Und wir sind nicht tot. Wir leben, auch gerade in dieser Zeit. Da ist diese Kraft in uns. Und wie Petrus hier sagt, wir sind bewahrt im Glauben. Gott wird uns an dieses Ziel bringen. Und auch wenn du vielleicht gerade in einer Situation bist, wo du denkst, boah, ich spüre das jetzt gar nicht. Ich sehe das jetzt gar nicht. Und ganz egal, ob das jetzt so als Gemeinde ist oder ob du das persönlich ist. Ja, wir haben Zeiten der Anfechtung. Petrus sagt es auch in seinem Brief, der Teufel geht umher wie ein brüllender Löwe. Und ich glaube, wir erleben das gerade. Aber Petrus sagt auch, ihr seid in Gottes Hand und bewahrt. Und Gott wird euch an euer Ziel bringen. Das Erbe ist nicht von uns genommen. Wir sind das auserwählte Geschlecht. Und wir sollten uns nicht definieren lassen und uns nicht aufdrücken lassen, was wir manchmal so fühlen oder empfinden. So eine Depression oder so eine Hoffnungslosigkeit. Wir sind zur Hoffnung berufen. Wir haben eine lebendige Hoffnung. Nicht die Vergangenheit bestimmt uns, nicht mal unsere Fehler oder was wir falsch gemacht haben, bestimmen uns. Sondern Gott wird alles nutzen in dem Moment, wo wir umkehren und uns vor uns niederwerfen und wird daraus was Gutes für ihn machen. Selbst aus unseren Fehlern, selbst aus unseren Irrtümern, selbst aus unserer Schuld, wenn wir sie vor ihn bringen, muss uns am Ende alles dienen. Weil Gott so groß und so souverän ist und weil er dieses Ziel verfolgt. Und wenn wir jetzt sehen, was gerade in Israel passiert, dann können wir auch sicher sein, dass Gott auch mit uns ans Ziel kommt und uns hindurchbringen wird. Gott wird uns bewahren. Alles, alles wird geschehen zu Gottes Lob, Preis und Ehre. Am Ende muss Gott alles dienen. Es kann nicht anders sein. Gott wird triumphieren und er wird auch in unserem Leben triumphieren. Über Krankheit, über Tod und über unsere Schuld. Dann werdet ihr euch freuen die ihr jetzt eine kleine Zeit, wenn sein soll, traurig seid in mancherlei Anfechtung, auf dass euer Glaube bewährt und viel kostbarer befunden werde als vergängliches Gold, das durchs Feuer geläutet wird, zu Lob, Preis und Ehre, wenn offenbar wird, Jesus Christus. Ihn habt ihr nicht gesehen und habt ihn doch lieb. Und nun glaubt ihr an ihn, obwohl ihr ihn nicht seht. Ihr werdet euch aber freuen mit unaussprechlicher, herrlicher Freude. Ihr werdet euch aber freuen mit unaussprechlicher, herrlicher Freude, wenn ihr das Ziel eures Glaubens erlangt, nämlich der Seelenseligkeit. Und so lasst uns immer wieder hingehen und Gott gerade dann suchen, wenn wir nicht wissen, wie es weitergeht. Ihn anbeten, ihn loben und preisen für das, was er uns zeigen wird, was kommen wird. Lasst uns von ihm einfach alles erwarten. Sein Wort gilt und wird nie vergehen. Und das ist der Grund, auf dem wir stehen. Amen.